Genau das werden wir tun. Wir werden uns überraschen lassen. Ja, wir haben schon das Thema der Predigt gehört, und zwar Advent, der Zeit vorausleben. Können wir gleich die erste Folie sehen. Meine Lieben, mit dem ersten Advent, haben wir schon gehört, beginnt das neue Kirchenjahr. Die christliche Gemeinde fängt das Jahr schon jetzt an, auch wenn die Kalender uns was anderes sagen. Aber wir Christen glauben, dass wir der Zeit voraus sind. Wir sind unsere Zeit voraus mit unserem Glauben, weil wir wissen, was kommen wird. Wir sind nämlich diejenigen, die das Licht in Jesus Christus empfangen haben und es in die Welt bringen. Und wir sind Vorreiter, weil wir schon jetzt leben, was später einmal alle Welt leben wird. Wir beugen schon jetzt unser Knie vor dem Herrn, vor dem Herrn aller Herren. Das wird eines Tages die ganze Menschheit tun. Freiwillig oder unfreiwillig? Ich würde sagen, dann eher freiwillig. Die Zeit weit voraus sein. Unser Glaube, der lebt von vielen Andeutungen. Und manchmal stecken wir selbst in Situationen, in denen wir einen ganz tiefen Eindruck bekommen oder eine Gewissheit, zum Beispiel Gewissheit, dass Gott da ist, dass Gott wirkt. Und mit diesen Erfahrungen sind wir nicht alleine. Die Bibel ist voll davon. Jetzt bitte ich euch kurz darum, dass ihr die Augen schließt, weil ich euch das nicht als Bild bringen möchte, vielleicht eure Vorstellungskraft. Stellt euch vor, Schutt liegt auf den Straßen. Überall sind frierende Menschen zu sehen. Sie suchen in den zerstörten Häusern nach Brennholz. In manchen notdürftig reparierten Häusern haust eigenartiges Gesindel. Ihr Gotteshaus ist zerstört, die Stadt geplündert, die Armut guckt aus allen verkohlten Fensteröffnungen. Der Krieg ist vorbei und er ist verloren. Nein, ich spreche nicht von 1945. Ich spreche nicht von der Zeit, als in Jugoslawien Krieg herrschte. Und ich spreche nicht vom Syrienkrieg. Von keinem Krieg unserer Zeit. Es war die Zeit vor 2600 Jahren in Jerusalem. Ihr dürft jetzt die Augen öffnen. Etwa 400 Königsjahre in Israel haben ein Ende gefunden. Und so richtig hat es in Israel mit den Königen nicht geklappt. Dass Könige auch nur Menschen sind, das wusste man schon vorher. Und Israel wurde gewarnt, sich auf einen König einzulassen. Trotzdem haben sie sich gewünscht, einen König. Aber immer wieder im Rückblick wurde erzählt von den Königen, und sie taten, was dem Herrn missfiel. Und nun sitzen die Israeliten in Babylon und an anderen Orten, an die sie verschleppt wurden. Sie wurden deportiert. Sie haben einen Krieg verloren. Und davon lesen wir am Ende des zweiten Buches der Könige. Babylon war in dieser Zeit eine Weltmacht. Babylon hat alles sich unter die Nägel gerissen, was nur ging. Und das kleine Land Juda war eine kleine steuerpflichtige Provinz. Und der König Zedekia, der letzte König Judas, hat in einem Anfall von Glaubensmut oder Größenwahn, beides ist austauschbar und liegt sehr eng zusammen, er hat versucht, sich gegen den König Nabukadnezar, gegen das babylonische Reich aufzulehnen. Da muss man sich das so vorstellen, als ob Mecklenburg-Vorpommern gegen Russland Krieg führen würde. Kann man sich das schon ausmalen, wie das ausgehen würde? Und der Jeremia, der Prophet, hat davor gewarnt. Leute, lasst das. Das wird nicht funktionieren. Er hatte im Namen Gottes gefordert, dass sich Jerusalem ergeben sollte, damit die Menschen überhaupt am Leben bleiben. Aber König Zedekia hielt sich für schlauer und hatte das anders entschieden. Die Folge war, Jerusalem wurde belagert, eingenommen und verbrannt. Der König wurde festgenommen und vor seinen Augen wurde seine ganze Familie umgebracht. Und nachdem er das Ganze gesehen hat, hat man dem König das Augenlicht genommen, also ihn geblendet. Stellt euch vor, dieser Mann hat mit seinen Augen gesehen, wie seine ganze Familie umgebracht wurde. Und das war das Letzte, was er gesehen hat. Eine grausame Geschichte. Er konnte sich nur daran erinnern und dieses Bild verfolgte ihn dann später in seinen Träumen. Ja, und er musste immer wieder dran denken. Was für eine Art von Folter. Manche von uns kennen das vielleicht. So Bilder des Schreckens. Die haben sich so unauslöschlich in unser Gedächtnis eingebrannt. Vielleicht in der Kindheit. Traumatische Erlebnisse. Und dann tauchen sie immer wieder auf. Vielleicht in der Nacht, als Traum. Irgendwann unerwartet, überraschend. Besonders Menschen, die noch die Kriegsgeneration hier vertreten, haben solche Bilder im Kopf. Das haben sicherlich auch viele Menschen, die als Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind. Wenn sie erlebt haben, wie sich Menschen in Luft springen in Kabul oder wo auch immer, oder wie eine Stadt belagert, eingenommen, zerstört wird. Damals lag über Jerusalem eine düstere Stimmung. Die Menschen waren voll Hoffnungslosigkeit. Sie konnten sich überhaupt nicht ausmalen, wie das weitergehen sollte. Aber Jeremia, er hatte das alles kommen sehen. Er war ein Visionär. Er gehörte zu den Überlebenden und sieht das ganze entvölkerte Land und die verbrannte Erde. Aber er sieht noch mehr. Und das unterscheidet ihn von allen anderen Menschen. Plötzlich sieht er etwas anderes. Und davon lesen wir im Jeremia-Buch Kapitel 23. Und das wird uns heute dienen als ein bisschen so Einstimmung auf die Adventszeit. Jeremia nach dem Bild von Rembrandt, der Visionär, der Prophet der Zukunft. Advent bedeutet der Zeit vorausleben. Advent, die Gerechtigkeit, die Gott uns gibt, und Advent, die göttliche Sicht auf unsere Welt. Ich lese zuerst aus Jeremia 23, die Verse 5 bis 6 nach der Luther-Übersetzung. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Land üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Ich bete. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Adventszeit. Und wir danken dir, dass wir im Frieden hier in diesem Gebäude, in dieser Kirche, in diesem Raum sitzen können, auf dein Wort hören, beten und dich preisen können. Wir danken dir für Jesus Christus. Und wir bitten dich, dass du uns dieses Wort erschließt, dass du uns hilfst, unsere Adventszeit, ganz persönliche, aber auch als Christen auf dieser Welt, neu zu erkennen und bewusst zu erleben. Amen. Advent bedeutet also die Gerechtigkeit, die Gott uns gibt. Jeremia sieht, dass aus dieser abgebrochenen und unfähigen Dynastie der Könige noch etwas erwachsen kann. Nicht nur kann, er wächst. Und David, an David konnte man sich damals noch erinnern. an den König und Dichter, an Freischärler und Ehebrecher, aber auch an einen Menschen, der auch Verheißungen von Gott bekommen hat. Jeremia sieht, wie aus diesem abgebrochenen Baumstamm ein neuer Spross erwächst. Und dieses Bild von diesem neuen Spross ist zu finden im Alten Testament auch an anderen Stellen. Jeremia als Prophet war nicht das, was man einen Optimisten nennt. Und die Könige haben ungern Propheten um sich, die Pessimisten sind. So hat man den Jeremia empfunden. Er sah nämlich immer genau, worauf eine bestimmte Geschichte hinausläuft. Er konnte sich das ganze Unglück gleich ausmalen oder beziehungsweise bekam das Bild von Gott und hat das gleich den Königen gesagt und anderen Menschen. Er hatte das Ende schon gesehen, als die anderen sich immer noch wie ganz clever hielten. Das war sein Schicksal. Er hatte nicht so viele Freunde. Sein Glaube passte nicht in das Konzept der Mächtigen. Er musste sogar ins Gefängnis. Er wurde abgelehnt. Und jetzt sagte er eben nicht, na seht, ich habe euch doch das alles schon vorausgesagt. Sondern, weil er auf Gott hört, hat er jetzt Neues zu sagen. Er hat Neues zu sagen seinem Volk, weil er seine Zeit vorauslebt. Und er lebt seine Zeit voraus, weil er auf Gott hört. Und da, wo man nur an das nackte Überleben dachte, sieht er auf einmal Neues kommen. Der Herr wird einen gerechten Spross erwecken. Er wird den erwecken, der in das Land wieder Gerechtigkeit und Frieden bringt. Ein sicheres Leben. Gott wird der Welt Gerechtigkeit geben durch einen neuen König. Und dieser König ist mit allen anderen Königen der Davids-Dynastie nicht zu vergleichen. Und damit widerspricht Jeremia der gegenwärtigen Situation. Er widerspricht dem untergegangenen Königtum. Er widerspricht den Trümmern. Er widerspricht der verbrannten Erde. Meine Lieben, wenn Gott uns etwas zeigt, dann widerspricht er auch unserer Gegenwart, weil wir manches ganz anders sehen und Gott möchte uns vielleicht zurechtrücken, uns neue Gedanken geben, eine andere Sicht der Dinge. Ach, das ist einfach so, das bleibt so, wir können sowieso nichts mehr ändern, das haben wir schon immer so gemacht. Wir kennen diese Sätze. Das sind Leute, sitzen Leute da und die wollen nichts verändern, gar nichts. Ich rede hier gerade von Christen, von christlichen Gemeinden. Die pflegen besonders solche Sätze. Solche Sätze dürfen bei uns nicht das letzte Wort haben. Jeremia hat dort Leben gesehen, wo andere nur den Tod sahen. Jeremia sieht das Leben und er sieht auch den neuen Anfang. Und das ist das Wunderbare. Während das Volk grübelte, warum musste es so kommen? Wer war eigentlich an dem Ganzen schuld, sieht Jeremia schon viel weiter. Er lässt sich auf Gottes Weltanschauung ein. Ein neuer König, ein ganz anderer König, unter dessen Herrschaft endlich Recht geschieht. Ein König, der es schafft, Gerechtigkeit, Recht, Frieden im Land durchzusetzen. Er sieht einen König, der Gerechtigkeit und Recht schafft. Und dieser König spielt in der Adventszeit eine ganz große Rolle. Das kommt in manchen Liedern vor, wie zum Beispiel Tochter Zion. So ist es. Aber dieses Volk damals sitzt an den Flüssen Babylons und heult. Sie glauben kaum an etwas. Ihr Leben ist zerbrochen, sie haben sich dort eingerichtet und sie denken sich, ja, das musste so kommen, Gott musste uns bestrafen und der Tempel musste zerstört werden. Ja, wenn da statt Gottesdienste nur Götzendienst passiert, Gott musste ja die Königsdynastie zerstören, weil sie immer das getan haben, was Gott nicht wollte. Gott musste uns das Land nehmen. So haben sich so eine Art depressiven Glauben entwickelt. Das kennen wir doch. Oder? Ein depressiver Glaube. Finde ich schrecklich. Aber mir gefällt diese Bezeichnung. Zu einem Glauben haben sich entwickelt, der sich nur noch gestraft sieht. Ich, das arme Würmchen. Ich kriege immer nur Hauer. Und Jeremia sieht das völlig anders. Er sagt, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Der Herr hat Pläne mit uns. Und der Herr hat noch nicht das letzte Wort gesprochen. Als das Volk Israel nach einigen Jahrzehnten wieder in ihr Land zurückkehrte, als die Mauer in Jerusalem wieder neu errichtet wurden, als der Tempel neu gebaut wurde, ja, da gab es wieder Könige. Einer nach dem anderen. Aber das heißt nicht einer besser als der andere. Bis zu dem König Herodes. Und als Jesus von Nazareth an Palmsonntag in Jerusalem einzog, was rief das Volk? Hosianna, Davids Sohn. Jesus wurde gesehen in dieser Dynastie von David, Königsdynastie. Ja, die alte Verheißung wurde wieder aufgenommen. Aber für wie lange? Das hat nicht lange gedauert. Einige Tage später wurde er gekreuzigt. Er, der König der Juden. Das ist nämlich nicht unser König, sagten sie auf einmal. Aufs Kreuz mit ihm. Nein, das ist er, sagten andere. Ein König mit der Dornenkrone. Ein König, der am Kreuz stirbt, aber am Kreuz auch den Tod und die Sünde besiegt. Ein König, der wieder aufersteht, der so gefeiert werden möchte, wie wir das heute auch feiern werden beim Abendmahl. Und Paulus hat das aufgenommen und in seinen Briefen auch beschrieben. Er hat uns wieder gerecht gemacht. Er ist für uns gestorben. Wir müssen nicht mehr büßen für unser Leben. Das können wir sowieso nicht. Er hat das Kreuz für uns getragen. Wir können das dankbar annehmen. Wir können auch die Vergebung annehmen, weil Gott uns durch den Glauben diese Vergebung schenkt. Vergebung unserer Sünden, Wegweisung für unser Leben und auch die ewige Gemeinschaft mit Gott. Nimm dankbar an das, was Gott uns in Jesus Christus schenkt, nämlich die Gerechtigkeit. Das ist die Gerechtigkeit, die Gott uns durch den Glauben gibt. Und wer das sieht, der sieht der Zeit weit voraus, weil er sich sieht hier jetzt als Gotteskind und er sieht sich jetzt schon als Gotteskind, das die Ewigkeit mit Gott verbringen wird. Ich lese weiter noch zwei Verse aus Jeremia 23. Darum siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel heraufgeführt und hergebracht hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Landen, wohin er sie verstoßen hatte. Advent, der Zeit vorausleben, Advent ist die göttliche Sicht auf diese Welt, die Gott uns schenken möchte. Eigentlich ist die Rettung für Israel mit der Rettung aus der ägyptischen Gefangenschaft zu verstehen. Das ist das Grunddatum des Glaubens Israels. Und daran erinnern sich jedes Jahr bei ihrem Passafest. Israel hat so Gott als den Retter kennengelernt. Und so ist auch unsere Erfahrung des Glaubens, nämlich, dass wir auch Gott als Retter erkennen. Rettung ist die Grunderfahrung des Glaubens. Und diese Rettung bietet Gott immer noch an. In der Rettung hat Gott gezeigt, was für einer er ist. Und das zeigt er immer wieder noch. Nun hat Israel gerade einen Zusammenbruch erlebt Und Jeremia sieht einen neuen Aufbruch. So wie sie damals aus dem Ägypten ausgezogen sind und Gott als den Retter erlebt haben, so werden sie Gott jetzt nun neu kennenlernen. Sie werden ihn erleben aus denjenigen, der sie zurück aus dem Exil nach Jerusalem in ihr Land bringen wird. Und Jeremia steht also auf den Trümmern und sagt, so wahr der Herr lebt. Es ist noch nichts passiert, aber er sieht das schon und er sagt das voraus. Gott wird etwas tun, was viel größer ist als das, was wir von ihm kennen. Siehe, sagt Jeremia, schaut hin, seid aufmerksam. Und meine Lieben, das war damals die jüdische Adventzeit, ihre Sicht. Diese Sicht hat Jeremia seinem Volk nahegebracht. Und das ist auch heute die göttliche Sicht auf unsere Welt. Es kommt Großartiges. Es wird noch besser. Jeremia sieht in der Rückkehr aus der Verbannung, aus den Verbannungsorten eine neue Offenbarung und diese Offenbarung sollte alles in Schatten stellen, was bisher passiert ist. Und wenige Jahrzehnte, nachdem Jeremia diese Sicht Gottes weitergegeben hat, ist es eingetreten. Die Israeliten kehrten wieder zurück. Sie bauten die Stadt auf, ihren Tempel. Aber einige Jahrzehnte, Jahrhunderte später wurden sie wieder vertrieben. Das war ihr Schicksal. Und dann kamen sie wieder zurück. Im letzten Jahrhundert hat es angefangen, kehren sie wieder zurück in ihr Land. Und wir haben keine Ahnung, ob das das endgültige Ziel der Geschichte ist für Israel. Die große Verheißungszeit blieb aus, jedenfalls bis heute. Diese uralten Hoffnungen haben wir als Christen im wahrsten Sinne des Wortes verinnerlicht. Darum singen wir auch im Advent, komm, o mein Heiland, Jesu Christ, mein Herzenstür, die offen ist. Und das ist die Einladung im Advent. Komm, ich stehe, ich klopfe an, mach die Herzenstür auf, ich will da einziehen. Und das ist wunderbar, wenn das passiert. Und diese Einladung spricht Gott auch heute aus. Aber Jeremia sieht noch mehr. Er sieht, dass Gott auch in diese ganze Welt, in der wir leben, einziehen möchte. In unser Herz, aber noch mehr, in die ganze Welt. Die Frage ist, sehen wir das auch so? Oder sehen wir nur uns und unseren lieben Gott und unsere Beziehung? Sehen wir vielleicht nur uns als Gemeinde und Gott? Oder sehen wir das in einem Kontext der ganzen Welt, in die wir auch hineingestellt worden sind? Wie ist das bei uns? Wie ist es bei dir um dein Vertrauen in die Zukunft bestellt? Hast du Angst vor der Zukunft? In welchem Sinne? Man kann hier jetzt mehrere Fässer aufmachen und fragen, was wird mal aus Deutschland? Was wird aus Europa? Was wird aus der ganzen Welt überhaupt? Wie wird sich das mit den Millionen Menschen entwickeln, die auf der Flucht sind? Was passiert mit der Digitalisierung unserer Welt, mit der künstlichen Intelligenz? Und wie entwickelt sich das alles mit dem Klima? Wenn man sich das alles überlegt, da kann man durchaus Ängste haben. Das können wir uns gar nicht ausmalen. Und wie sieht das mit meiner persönlichen Zukunft auch aus? Was sind deine persönlichen Fragen? Wir leben hier in einem Zwischenstand. Jesus ist gekommen, er ist in Bethlehem geboren, als König in Jerusalem eingezogen und dann gekrönt mit der Dornenkrone. Jesus, der am Kreuz starb, wieder auferstanden ist, aufgefahren in den Himmel. Aber Jesus, der wiederkommen wird. Adventszeit ist das Warten zum einen auf das Fest, Weihnachtsfest. Aber das andere große Warten ist das Warten auf Jesus, der wiederkommt. Und da können wir uns nicht in unsere familiäre Gemütlichkeit zurückziehen und einfach die Kerzen rum anzünden und uns dran freuen und zündeln, sondern wir sollen auch schauen, wie ist es mit anderen Menschen, die vielleicht in ihrer Angst kaputt gehen. Dass wir einfach unsere Welt sehen, dass wir auch den anderen helfen, dass sie Jesus ihre Herzenstür aufmachen. Wir wissen zwar nicht, wie sich die Welt entwickelt, aber wir sollen leben als die Menschen, die eine göttliche Sicht auf unsere Welt haben. Aus dem Zwischenzustand, in dem wir leben, sollen wir auch schon vorausschauen auf die Welt, die einmal kommen wird. Deshalb sollen wir uns auch allen Ängsten stellen, die wir haben, weil wir mit den Ängsten nicht alleine sind. Wir könnten natürlich ums Leben kommen. Wir könnten. Wir werden ums Leben kommen. Wir werden mal sterben. Das steht sicher. Unser irdisches Leben ist begrenzt. Und das Schlimmste aber, was uns passieren kann, ist, wenn wir Gott verpassen oder wenn wir auch als Gotteskinder den Auftrag verpassen, den Gott uns gegeben hat. Jeremia verheißt also den gerechten König. Er sieht, dass sein Volk wieder Lebensraum bekommt. Und wir glauben, dass Jesus Christus dieser König ist. Und diesen König feiern wir. Wir glauben auch, dass wir eine ewige Heimat bei Gott haben. Und wo immer wir auch nur können, haben wir der Hoffnungslosigkeit zu widersprechen. Wo immer wir nur können, haben wir auch dem Hass zu widersprechen. Und wo wir können, werden wir uns mit dem Unrecht nicht abfinden, sondern dagegen vorgehen. Wo immer sich uns das anbietet, werden wir uns dem gerechten König, zu dem gerechten König bekennen. Vieles kann uns natürlich entmutigen. Aber Jeremia sagte, siehe, es spricht der Herr. Es ist Gottes Stimme, die bei Jeremia die Stimmung macht. Und ich wünsche mir und uns, dass Gottes Stimme auch bei uns die Stimmung macht. Auch die Adventsstimmung. Und dass diese Stimme uns dazu bringt, dass wir der Zeit voraus leben. Wir sind an jedem Tag zig Stimmen ausgesetzt. Dem, was wir so hören, aus der Nachbarwohnung, Nachbarhaus, aus dem Radio, was wir im Fernsehen sehen, was wir so alles im Google, wem wir so im Googlen und begegnen und im Internet. Viele, viele Stimmen. Aber diese Sicht, die Gott uns gibt wie Advent, gilt einfach einzuüben und darauf zu schauen, was Gott noch mit dieser Welt vorhat. Er möchte unsere Horizonte erweitern, von uns persönlich, von unserer Gemeinde, dass wir auch die Welt um uns herum sehen. Christus ist in allen Zwischenständen unseres Lebens. Ich wünsche uns, dass wir die Adventszeit so erleben, dass wir jeden Tag aufs Neue merken, wir haben die Gerechtigkeit, die Gott uns in Jesus Christus gibt. Die Gerechtigkeit, die wir erlangt haben durch den Glauben an Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist und auferstanden. Und dass wir dadurch auch die göttliche Sicht auf unsere Welt bekommen bzw. verstärken. Darum sollen wir bitten und ich möchte uns dazu ermutigen. Ich bete und danach hören wir auf ein Lied, das das aufgreift und gleichzeitig eine Überleitung macht zu dem, was wir gleich feiern werden im Abendmahl. Himmlischer Vater, so wie Jeremia, so wie das Volk Israel, damals haben auch wir heute verschiedene Bilder im Kopf. Es sind vielleicht schöne Bilder, aber es sind vielleicht Bilder von ganz schlimmen Ereignissen. Aber sie sind nicht die letzte Wahrheit. Du möchtest uns immer wieder deinen Blick in die Zukunft schenken. Du möchtest, dass wir Jesus Christus als den gerechten König in einer ungerechten Welt erleben. Für uns, aber auch für andere Menschen. Jesus ist gekommen, Und er ist immer noch auf dem Weg zu uns Menschen. Herr, bitte hilf uns, dass wir anderen Menschen klar machen, dass sie in einer Adventszeit leben und dass sie ihre Herzen öffnen für Jesus und dass wir selbst unser Herz öffnen und gleichzeitig auch unterwegs sind zu anderen Menschen. Amen. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt.
Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl,
mir ist wohl
in dem Herrn,
in dem
Herrn. Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Amen.
Ist euch wohl in dem Herrn? Ja? Dann könnt ihr das jetzt in einer Gebetsgemeinschaft auch zum Ausdruck bringen. Und ihr dürft das kurz und deutlich machen, damit wir unser Amen dazu sagen können. Und ich werde dann diese Gebetsgemeinschaft abschließen. Wer möchte mit uns beten?
Keine Blut, keine Sündenvergebung ohne Blut vergießen. Und ich rühme dich über dein kostbares Blut, das du vergossen hast am Kreuz, das für meine und für unsere Sünden geflossen ist. Wir danken dir dafür, dass du jeden Tropfen für uns vergossen hast, dass du bewusst ans Kreuz gegangen bist und uns darin deine große Liebe erwiesen hast. Und niemand hat mehr Liebe denn der, der dein Leben gibt für seine Freunde. Und ich danke dir dafür, dass wir deine Freunde sind, dass wir deine Brüder und Schwestern werden können, Herr, wenn wir unser Leben in deine Hände legen. Und ich danke dir dafür, dass die Tür noch offen ist, dass du sagst, jeder, der zu mir kommt, den werde ich zu dem will ich einkehren und in seinem Herzen Wohnung bringen und bleiben und leben. Und ich danke dir, Herr, dass wir Advent haben, dass wir das Abendmahl haben, dass wir daran denken können, wie toll komm bald und hol uns heim zu dir, dass wir sehen, Herr, das, was wir glauben. Danke dir dafür. Amen.
Amen. Herr, ich möchte Danke sagen dafür, dass wir bei dir ankommen dürfen. Dass du uns einen Ruhepol bietest, auch in der Hektik des Alltags. Ich möchte dir Danke sagen, dass du uns eine Zukunftsperspektive gibst. Dass du derjenige bist, der unser Leben viel besser kennt als wir selber. Und der genau weiß, was auf uns zukommt. Aber dass wir dir vertrauen dürfen und dir das überlassen, dass du es gut mit uns machst. Danke, Herr, dass du für mich, für uns alle ans Kreuz gegangen bist. Und dass wir das in diesem Abendmahl jetzt auch feiern dürfen. Amen.
Thank you.
Ja, Jesus Christus, in dir und mit dir ist uns wohl. Ja, und dass das auch immer wieder so wird, wenn wir abgleiten. Darum bitte ich dich, dass du die Kontrolle über unsere Leben übernimmst.